Dann fange ich mal an. Schön, dass auch einige sich dafür interessieren. Das eine oder andere hat vielleicht der eine oder andere, der in meinen Vorträgen in den letzten 10 Jahren irgendwo mal war, auch schon gehört. Ich habe versucht, die Stadt zu ganz, ganz tollen neuen Bekenntnissen zu drängen, aber ich bin leider auch nur ein Sachbearbeiter. Das heißt, ich erzähle jetzt hauptsächlich mal über die Vergangenheit, über die vergangenen 10 Jahre und dann ein bisschen über die Zukunft, wie wir uns das eigentlich vorstellen, welche Probleme wir als Stadt haben, was sich auch vor allen Dingen in dieser ganzen Zeit für eine Stadtverwaltung, die Linux einsetzt, geändert hat. Unsere Stadtverwaltung ist sehr übersichtlich, in Bayern gelegen. Ich will da jetzt gar nicht so weit drauf über eingehen. Ein Bürgermeister hat gesagt, ich muss diese Folie zeigen. Also habe ich mal den wichtigsten Punkt unten rein. Ja, es geht eigentlich um Linux. Ganz kurz, wie arbeiten wir in unserer Stadtverwaltung? Ich mache ein kleines Beispiel. Jeder von uns hat so eine kleine Karte. Das ist eine OpenPGP-Card. Schön bedruckt mit unserem Logo. Und die stecken wir in einen Thin Client und dann haben wir unseren Arbeitsplatz. Das heißt, jeder hat eine Tastatur mit einem Card-Reader. Das hat sehr, sehr, sehr große Vorteile, was die Sicherheit betrifft. Passwörter in dem Sinn, die auf dem Server gespeichert sind, gibt es bei uns in dem Fall nicht. Das heißt, die PIN, die freigeschaltet wird, wird ja nur auf dem Client überhaupt freigeschaltet und wir loggen uns dann eigentlich mit PGP-Authentifizierung direkt auf den Servern ein, wo auch die Sitzungen laufen. Das heißt, ein User-Account ist an eine Karte gebunden. Ein Passwort kann normalerweise weitergegeben werden. Das kennt man vielleicht aus den eigenen Betrieben, dass das bekannt ist. Ist bei uns momentan so nicht möglich. Auch Dienstleister, die für uns arbeiten, haben so eine Karte. Und wir können diese Karte natürlich sperren und in dem Moment kommt auch niemand mehr ins System. Wenn ich dann auf meinem Desktop lande, das ist in der Regel bei uns ein Debian, was dort installiert ist auf unseren Terminal-Servern, dann habe ich dort Anwendungen, die man so normalerweise in Linux nicht findet. Das sind Eigenentwicklungen von uns. Ich komme dazu später noch, wie man eigentlich an diesen Code kommt. Als bayerische Verwaltung legen wir unsere Daten innerhalb des bayerischen Einheitsaktenplans ab. Das bedeutet, eigentlich ist vorgeschrieben, wo jede einzelne Kommune ihre Daten hinzulegen hat. Hat den großen Vorteil, wenn jemand aus einer anderen Kommune kommt, kennt er sich sofort aus und weiß, wo er nachschauen muss. Ist auch sofort klar, wer eigentlich zuständig ist für solche Geschichten. Und dafür haben wir eben eine kleine Anwendung geschrieben, die auch sofort in die richtigen Ordner hineinspringt, damit ich mich sozusagen in einem solchen Umfeld auskenne. Was wir auch haben bei uns, ist eine komplette Integration in eine Asterisk-Anlage. Das sieht man jetzt hier unten. Das heißt, wenn ich im Internet oder sonst irgendwo irgendwas markiere, was eine Telefonnummer ist, kann ich da sofort draufklicken und kann die entsprechende Person wie hier den Linux-Tag anrufen. Da gibt es auch eine Call-Historie, da gibt es auch die Möglichkeit, einfach unseren LDAP-Tree zu durchsuchen, nach allem, was in der Groupware zu finden ist. Das heißt, ich habe erst einmal für die Dateiablage und für das tägliche Geschäft alle Anwendungen, die mir so sonst normalerweise auf einem Linux-Desktop fehlen würden. Es sind noch mehr Anwendungen entstanden. Ist zum Beispiel die Baukartei entstanden. Es ist aber auch ein Produktivitätswerkzeug namens Cogotime entstanden, bei dem ich, und das ist jetzt wieder das Schwierige, ja, eine Stadt hat in dem Moment auch eine Finanzverwaltung und die Finanzverwaltung denkt, sie muss unbedingt alles in Produkte sehen. Das heißt, wenn unten ein Kunde bedient wird und eigentlich nur einen Ausweis will, dann ist das Ganze als Produkt zu sehen. Und wie viel kostet uns ein Produkt, kann man natürlich nur machen, wenn man weiß, wie viel Zeit es kostet, einen Ausweis auszustellen. Das heißt, wir haben eine produktbezogene Zeiterfassung. Das heißt, einen bestimmten Vorgang kann ich automatisch oder eben auch mit dieser Software, wie sie hier gerade offen ist, einbuchen. Ist auch eine Funktionalität, die ich so mit unseren typischen KDE-Werkzeugen einfach in einer Kommune nicht abbilden könnte. Der Desktop so mit einer Karte, der mobil ist und ich mich eigentlich an jeder Station jederzeit anmelden kann und auch immer gleich auf meinem Desktop lande, den gibt es bei uns in der Stadt schon seit 2002. Das ist jetzt ein Bild von mir, 2004 auf dem Linux-Kongress in Österreich. Da habe ich eigentlich schon ziemlich Ähnliches erzählt. Das System, was wir damals 2002 eingeführt haben, ist 9 Jahre gelaufen. Das heißt, die Thin Clients standen so lange wirklich bei uns rum und zum Schluss haben wir uns einfach nur noch mit der Produktpolitik des Anbieters, der gekauft wurde, gestritten. Die hätten auch noch lange laufen können, wenn sie denn etwas kulanter oder sagen wir mal gleich offener gewesen wären. Auch damals schon hatten wir einen ausgeklügelten Desktop. Das heißt, auch damals hat man schon eine Benutzerführung, die die Leute unterstützt an ihre täglichen Aufgaben. Und ganz typisch bei uns eben Dokumente suchen und finden nach Eigenschaften wie, wo war der Mensch, was hat er gemacht, wozu ist er zuständig. Und auch damals schon, wie gesagt, Hauptaugenmerk eigentlich auf die Produktivität gelegt. Das heißt, dem Benutzer ein Werkzeug zu geben und weniger jetzt unbedingt hier ein Ersatz für irgendwas, was auf dem Markt ist, zu schaffen. Ich habe es eben gesagt, wir haben momentan immer noch Trinity, das heißt KDE 3.5 im Einsatz auf der Basis von Debian Squeeze. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ziemlich viel für KDE in der Version 3.5 entwickelt wurde, aber auch die Leute sich sehr, sehr, sehr viel hier eingestellt haben, was man so in KDE 4 momentan noch nicht übernehmen kann. Trinity wird ja weiterentwickelt. Wie die Zukunft bei uns im Haus aussieht, ob wir auf KDE 4 umsteigen, kann ich momentan noch nicht sagen. Wir benutzen auch die Standardprogramme von Debian, das heißt in dem Moment nicht Firefox, sondern Iceweasel und iStuff. LibreOffice in der neuesten Version momentan über einen eigenen Paketbilder, den Aktenplan, eine Asterisk-Anlage, Inkscape, GIMP, Scribus. Tatsächlich, unser Bürgerinformationszeitung ist mit Scribus gesetzt worden. Ja, es ist wirklich gedruckt worden. Ja, es funktioniert. Unsere Infosäule, die in Drochting mehrfach zu finden ist, die werden komplett im Haus designt mit der Hilfe von Inkscape. Die Karten, die da drauf zu sehen sind, sind mit OpenStreetMap gemacht. Wir haben selber in OpenStreetMap ziemlich viel eingepflegt, DFK genau. Und für die Virtualisierung nutzen wir KVM als Protokoll für Desktops und Anwendungen X2Go. Und überall da, wo es nicht sein muss, muss es nicht mal eine virtuelle Maschine sein. Da kann man auch einfach mal mit einer Change-Root-Umgebung arbeiten. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir Server, die sich gegenseitig ergänzen. Das heißt, die sind load-balanced, die sind failback-fähig. Fällt einer aus, kann ich mich eben auf den nächsten sofort einloggen und weiterarbeiten. Wir haben eine Thin-Client-Umgebung. Es gibt auch die Möglichkeit, von außen über einen Broker zuzugreifen. Der Broker bedeutet dann natürlich, ich muss es vorher wissen und die Karte freischalten. Dann kann ein Kollege zum Beispiel bei einer Bürgerversammlung direkt auf Fachanwendungen zugreifen, um zum Beispiel mitten in der Bürgerversammlung zu schauen, wem gehört eigentlich dieses Grundstück, wie groß ist es und solche Fragen direkt beantworten. Das heißt, auch Stadtratssitzungen und auch alles, was die Stadt mit Bürgerkontakt hat, ist immer weniger ein starres Konzept wie ein PowerPoint-Dokument. Es ist mehr interaktiv direkt mit den Fachanwendungen, dort, wo es der Datenschutz natürlich erlaubt. Auf solche Sitzungen kann man auch mit Workstations zugreifen. Die sind aber bei uns im Haus sehr, sehr selten. Ich habe natürlich eine, weil ich muss ja auch irgendwo das Ganze testen. Es gibt aber auch im GIS-Bereich einige Workstations, weil einfach zu viel Leistung am Client dafür benötigt wird. Initial ist diese Lösung nicht entstanden, weil wir gesagt haben, oh, wir wollen unbedingt Linux, das ist ein tolles Marketingkonzept, indem man Linux einführt, da kriegt man ganz viel für Aufmerksamkeit, weil wir haben das ja alles eingeführt, ohne irgendjemand da groß was drüber zu erzählen, weil wir es auch nicht unbedingt als so großen Schritt gesehen haben. Initial war das Problem, wir hatten Windows NT. Verschiedene Fachanwendungen, die hatten DLL-Konflikte, das heißt, man musste zwei verschiedene Windows NT starten, um den Tagesbedarf an Programmen irgendwie stillen zu können. Das heißt, man die ganze Zeit neu gestartet. Wir wollten eigentlich Terminal-Server. Hat sich damals gut ergeben, dass die Systems noch in München war und wir konnten da von der Firma Sun die Thin-Client-Lösung Sunray direkt von der Messe mitnehmen für einen etwas günstigeren Preis, als wenn wir es im Geschäft gemacht hätten. Das heißt, wir haben uns gut ausgestattet gehabt und auf diesen Displays landete dann, wie gesagt, nach ziemlich kurzer Zeit unser KDE 3 und später 3.5. Finanziell hat sich das Ganze nach 3 Jahren amortisiert gehabt. 9 Jahre ist es in Betrieb gewesen, hat 2 verschiedene Bürgermeister, 2 Fraktionen überlebt, 3 Geschäftsleitungen und 2 Kämmerer. Das heißt sehr viel. Das heißt, dass es eigentlich bei uns die Führungsebene komplett mehrfach ausgetauscht wurde und natürlich dieses System jeweils immer auch auf dem Prüfstand stand. Wir sind zweimal durch Schadsoftware kompromittiert worden. Das eine Mal über eine Fernwartung durch einen Dienstleister, der bei uns eigentlich für die Oracle-Wartung kurzzeitig zuständig war. Und das zweite Mal durch einen Praktikanten, der direkt an die Geräte herangekommen ist. Das heißt, virenfrei waren wir nicht. Das war ein Chatbot und das war ein Remote Gateway. Das ist ziemlich schnell aufgefallen, aber ich möchte auch hier einfach einen ehrlichen Überblick über die ganzen 10 Jahre bieten. Ja, es gab auch hier Inzidenz, das heißt, auch ein Linux-System ist nicht vollkommen sicher. Es gibt immer eine Möglichkeit, hier irgendwie Code einzuschleusen, trotz Karten und was man sich so alles ausdenkt. Ein Viertel unserer Beschäftigten haben inzwischen Linux zu Hause, fast alle OpenOffice oder LibreOffice oder ein Firefox. Das heißt, die Programme sind ans Herz gewachsen und die Leute suchen natürlich auch inzwischen nach solchen Lösungen. Die Vorteile, kurzfristige finanzielle Vorteile haben wir durch die Thin Clients gehabt, viel mehr als durch das Einsparen durch Lizenzen, das muss ich ganz klar sagen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass man nach 4 Jahren ein Viertel des Investitionsvolumens einer normalen Installation eingespart hätten, dann hat das hauptsächlich eigentlich mit der Konsolidierung der ganzen Server zu tun und weniger mit den Lizenzen. Langfristig gesehen ist es natürlich toll, dass diese Lizenzen jetzt dann nicht mehr zu jedem Generationswechsel des Betriebssystems anfallen. Das heißt, jetzt haben wir schon einen Vorteil dadurch. Und das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist ja auch ein Vorteil, wenn man zur Installation oder Migration eines Systems nicht immer einen Lizenzschlüssel braucht, den man erst wieder irgendwo finden muss, den man auch gut aufheben muss. Das heißt, das alles bleibt uns jetzt natürlich erspart, bis auf das Einwohnermeldeamt. Dazu muss ich sagen, 5 Rechner bei uns im Haus sind weiterhin Windows, ist für uns auch nicht umstellbar durch die Arbeit der Bundesdruckerei. Das heißt, es gibt hier für keine Stadtverwaltung in Deutschland momentan eine Alternative zu Windows. Man muss auch sagen, warum ist die Installation immer noch da? Das heißt, jedes Mal, wenn drüber geredet wird oder nachgedacht, was eigentlich ein neues System kostet, ist es klar, dass wenn man jetzt ohne Upgrade-Lizenzen doch einen ganzen Haufen Geld hinlegen muss. Und das manifestiert natürlich wirklich das jetzige System, inklusive natürlich auch den Produktivitätsvorteilen, die wir jetzt mit einem Windows-System so erst gar nicht mehr bieten könnten. Operative Vorteile. Ganz kurz, klar, mit den Clients hat man alles zentral. Das ist super, das heißt, man muss nicht verlaufen. Wir haben sogar eine umgekehrte Turnschuh-EDV entwickelt. Das sieht so aus, die Leute kommen mit ihrer Karte zu uns ins Büro, stecken die Karte ein und sagen, was sie für ein Problem haben. Das heißt, sie laufen, nicht ich laufe. Die Power-User ist das, was man wirklich sagen muss, ohne die geht es überhaupt nicht. Und das sind für mich die humanoiden Vorteile. So eine Installation ist, glaube ich, nicht haltbar, wenn man nicht Leute hat, die das Ganze mittragen. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist aus Interesse von ein paar Leuten im Haus entstanden. Die haben sich das Ganze angeschaut, haben für sich Vorteile entdeckt und die strahlen aus. Das heißt, die strahlen in die ganzen Fachbereiche hinein. Die sind auch oft erster Ansprechpartner für Probleme und geben die dann natürlich auch schon ziemlich gut verpackt an mich weiter, dass ich weiß, was ich machen muss. Das ist eine grundsolide Basis, muss ich sagen, auf die man bei so einer Installation einfach nicht verzichten kann, die man entweder durch Glück oder natürlich auch durch harte Arbeit sich irgendwo beschaffen muss, wenn man, egal welches System, irgendwie beeinflussen will und nicht mit einem Ablassschein einfach zu sagen, alle anderen machen es auch so, unabhängig von der Lizenz. Es ist auch so, die Power-User, die wir im Haus haben, die sorgen auch für Qualität außerhalb. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wenn jetzt von einer Marketingagentur ein PDF zurückkommt, was komplett zerstückelt ist, damit man mit den Logos nichts mehr anfangen kann, und wir haben das nicht so bestellt, dann geht so ein Power-User her und macht auch Dampf. Der sagt, das geht so nicht, Leute. Das muss in ganzen Stücken geliefert werden, das muss passen, wenn ein falsches Farbprofil drin ist. Die Leute haben, dadurch, dass sie die ganze Zeit die Programme haben, mehr Möglichkeiten. Und im besten Fall hat das Gegenstück, sozusagen die andere Firma, die die Dienstleistung erbringt, das gleiche Programm. Und man kann das gleiche Objekt bearbeiten. Das heißt, immer hin und her schicken, es geht weiter und es ist nicht so, dass man nur konsumiert. Das ist auch etwas, jeder hat jedes Programm, jeder kann daran sozusagen direkt weitermachen. Und das ist zwar auch ein Risiko, muss man ganz klar sagen, hier kann auch viel kaputt gehen. Aber ich habe sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen dadurch gemacht. Kritik gibt es natürlich auch. Ich würde mal sagen, es gibt widerlegbare Kritik und nicht so widerlegbare Kritik. Linux auf dem Desktop funktioniert. Das ist wirklich so. Ich denke mal, da braucht man nicht groß drüber reden. Es gibt ja noch andere größere Stadtverwaltungen, die jetzt dann auch noch darüber reden werden. Man muss optimieren. Linux ist das, was man draus macht. Das kann außerhalb der Stadtverwaltung geschehen, es kann innerhalb geschehen. Wenn man natürlich das Ruder in der Hand hat, hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten. Der Schulungsaufwand durch unsere Power-User, muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles andere als unbezahlbar. Und Diskussionen, die uns die Politik runtergibt, die kosten deutlich mehr Zeit, als irgendetwas mal eben einem Kollegen zu zeigen. Das heißt, natürlich kann man hier auch über unser tolles Tool sagen, ich habe so und so lange geschult, wird auch gemacht. Aber wenn man sich das anschaut, dann ist es eigentlich meistens unter der Kategorie Druckerverwaltung. Das heißt, es passiert eigentlich sehr selten. Linux stellt vielleicht schon für Mitarbeiter eine Hürde dar. Unser Desktop, so wie wir ihn betreiben, ist aber eher eine Erleichterung. Das heißt, man muss einen kleinen Unterschied machen zwischen einem Standard-Linux, was man einfach hinstellt und nichts dazu sagt, und einem System, mit dem man eigentlich die Produktivität voranbringen will. Uns ist der Vorwurf gemacht worden, dass das komplette Verschwendung von Steuergeldern ist, dass wir irgendwas selber machen. Das heißt, eine Verwaltung soll bitte verwalten und nicht auch noch anfangen zu denken. Kann ich so einfach nicht stehen lassen aufgrund unserer Erfahrung, was unsere Investitionen betrifft. Kann es auch vor allen Dingen nicht sagen für Dienstleister, die mit uns zusammenarbeiten, denn wir haben zeitweise deutlich mehr Wünsche bekommen, gerade was unsere Asterisk-Telefonanlage betrifft. Die ist inzwischen über Glasfaserstrecken in verschiedensten Organisationseinheiten drin und hat die lustigsten Aufgaben gekriegt, wie Tür öffnen und was weiß ich was alles. Das heißt, das ist eigentlich eine Anlage, super zu überwachen, und jeder kann alles damit tun, wenn er die Rechte dafür hat. Wäre aber mit irgendeinem Fertigprodukt, was man vielleicht nach 4 Jahren wegwerfen kann, einfach nicht möglich gewesen. Und ich würde mal schon sagen, dass die Firma, die uns da auch zugearbeitet hat, nach unseren Vorgaben durchaus ordentliches Geld dafür gekriegt hat. Das heißt, es ist auch definitiv nicht so, dass wir Mitarbeit an unserem System nicht honorieren. Berechtigte Kritik, und das muss ich wirklich sagen, was fließt zurück an die Community? Was fließt zurück an die verwendeten Projekte oder an die Bürger? An die Bürger kann ich zumindest sagen, ja, wenn sie eine Bürgerversammlung haben, sie können direkt Einsicht in unsere direkten Materialien haben, das ist schon ganz toll. Das heißt, da kann ich für mich schon sagen, da sind wir dran, den Bürgern auch einen Mehrwert zu bieten, auch vor allen Dingen, dass sie nicht so viel Geld durch ihre Steuern finanzieren müssen. Wir finanzieren momentan leider die Projekte nicht sonderlich tief. Das hat wirklich damit zu tun, dass das Geld von einem Kämmerer sehr, sehr, sehr schwer freizukriegen ist. Also wirklich schwer. Wir haben aber zumindest dem Debian-Projekt schon mal was gespendet, und ich hoffe, dass ich das auch für andere Projekte in Zukunft wieder machen kann. Muss eine Stadt einen eigenen Kram entwickeln? Können die Städte dann nicht miteinander irgendwas tun? Super. Die Kritik finde ich genial. Das ist echt. Ich meine, ich habe das Problem, wir haben ja fast damit angefangen. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war ja noch nichts da. Das heißt, ich kann mich hinstellen, ja, war ja das Erste. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Also es wäre toll, wenn das funktioniert. Es ist nur wirklich schwer, weil die Bedürfnisse der Kommunen sowas von unterschiedlich sind, besonders über die Bundesländer hinweg. Auch die rechtlichen Regelungen, die Aufgaben einer Kommune völlig unterschiedlich sind. Das Kfz-Wesen ist bei der einen im einen Bundesland bei der Kommune, beim anderen auf Landesebene. Das heißt, eine eierlegende Wollmilchsau als solches gibt es nicht. Es gibt einen ganzen Haufen Programme, die verkauft werden, die Probleme lösen, und die haben dann zum Beispiel viel mehr Aufgaben drin, als wir in Bayern für verschiedene Dinge eigentlich machen müssten. Das heißt, wir als Kommune arbeiten eigentlich mehr, als wir müssten, weil es überhaupt nicht anpassbar für uns ist. Das heißt, die Situation ist sowieso sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich möchte wirklich in Zukunft das Wissen und auch die Best-Practice-Geschichten, wie wir sie machen, veröffentlichen, anderen Kommunen zur Verfügung stellen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es gibt hier wirklich Interessenkonflikte, denn Dienstleister, die außerhalb arbeiten, sehen damit natürlich auch, wenn sie zum Beispiel im Schulungsbereich sind, Konkurrenz zur freien Wirtschaft, und das dürfen wir als Kommune nicht machen. Das heißt, es gibt hier wirklich Probleme, und ich bin Sachbearbeiter, und wenn unser Rechtsberater sagt nein, dann ist für mich auch Schluss. Das heißt, da kann ich auch leider nicht viel diskutieren. Ausblick in die Zukunft. Kommunen sind klamm, das hat man überall gehört, das stimmt sogar. Das stimmt bei uns in unserer Kommune, glaube ich, seit 3-4 Jahren. Vorher haben wir auch immer gejammert, aber hatten noch ordentlich Geld auf dem Konto. Das heißt, es war eigentlich schwierig, dem Bürger mal klarzumachen, dass jetzt wirklich Ebbe in der Kasse ist. Kommunen müssen, und das ist für die Zukunft ganz klar gezeichnet, konsolidieren und sie müssen auch schauen, dass sie Geld einsparen. Es geht natürlich am allereinfachsten über Personaleinsparungen, die sind auch immer sehr, sehr, sehr schön für die Politik zu verkaufen, weil Personal wirklich viel Geld kostet. Das heißt, es ist meistens so, dass sehr, sehr viel outgesourced wird und noch teurer wird. Ich sehe die Kommunen als Ansprechpartner für die Bürger. Ich sehe da immer noch die Menschlichkeit irgendwie ganz weit vorne. Das heißt, ich glaube, dass eine Kommune nur dann richtig funktionieren kann, wenn sie mit dem Bürger redet. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit muss auch gestärkt werden. Denn es gibt einen ganzen Haufen Freiwillige. Die können natürlich auch Aufgaben für eine Kommune übernehmen. Es gibt aber auch Firmen, die Interesse haben, Sachen im Auftrag einer Kommune zu machen, ohne es vielleicht gleich komplett eigenverantwortlich zu tun. Und ich sehe die Kommune eigentlich deutlich näher am Bürger als jetzt am Land oder am Bund, weil von oben kriegen wir definitiv in Zukunft immer mehr Druck. Dafür benötigt man natürlich auch Wege und die müssen geschaffen werden. Es ist auch eine Geschichte, momentan in Bayern zumindest gibt es kein zentrales Einwohnermeldeamtswesen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich für jedes einzelne der Bundesländer momentan sagen kann. Das heißt, die Daten sind wirklich in den Kommunen. Selbst wenn die damit schlecht umgehen, ist es sehr schwer von allen Kommunen in Bayern, sind glaube ich 1200 oder sowas, alle Daten zu bekommen. Das heißt, die Zentralisierung solcher Dienste ist unter Umständen auch ein Risiko für den Datenschutz. Heutzutage ist fast jeder irgendwo auf Facebook, denkt sich da nichts Schlimmes dran. Aber wenn ich zum Beispiel das Beispiel nehme, jemand heiratet, eine gleichgeschlechtliche Person, das kann in ziemlich vielen Staaten in dieser Welt schon ein Todesurteil sein. Das heißt, es ist vielleicht nicht unbedingt so toll, wenn sowas publik wird. Und das sind Daten, die werden uns anvertraut und zumindest hier sollte eine Kommune definitiv ihre Hausaufgaben machen. Open Data war, glaube ich, vorher jetzt hier ein Talk. Wäre wirklich toll, finden wir super. Wir werden auch dieses Jahr unsere Open Data Initiative starten. Das heißt, wir werden Daten freigeben, aber es ist fast unmöglich, weil wir haben intern bei uns auch kein Open Data. Jeder hat eine andere Anwendung. Ich kann für eine Person, wenn die zu mir kommt, eigentlich fast keine Aussage machen, wo die im System überall auftaucht. Das heißt, eine valide informelle Selbstauskunft, die man ja eigentlich als Bürger hat, muss ich jetzt mal ganz ehrlich als Sysadmin sagen, geht nicht. Vor allen Dingen, wenn ich Sachen mit Schnittstellen aufrufe, habe ich ein Riesenproblem. Ich verliere immer wieder Metadaten. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was aktuell war, weil wir dürfen aus dem Einwohnermeldeamt die Daten ja im Haus nicht weiterverwenden. Das heißt, diese Daten sind für uns selber erstmal tabu. Das heißt, in der ALB-Welt, das heißt, die Geschichte Geoinformationssysteme, wem gehört welches Grundstück und ähnliche Geschichten, haben wir ein halbes Jahr alte Daten, die vom Vermessungsamt kommen, die wir mal ein halbes Jahr vorher gemeldet haben. Wenn ich diese Daten als Basis wieder für etwas anderes, eine Abfrage im Haus nehme, kann man sich vorstellen, auf welche Probleme man da eigentlich stößt. Das heißt, Open Data wäre für uns eigentlich im Haus genau das Richtige. Dann könnte man es auch nach außen geben. Damit hätte man kein Problem. Und ich finde das gut. Der Steuerzahler zahlt für diese Daten. Das heißt, der darf die auch gerne bekommen. Aber es ist wirklich momentan schwierig. Und wir fangen mit dem Haushalt an. Das heißt, Sie können auch einfach mal schauen, was haben wir eigentlich dieses Jahr im Haushalt ausgegeben für die EDV. Das wird also Ende des Jahres definitiv veröffentlicht werden. Und wofür? Das sehen Sie dann auch. Muss dazu sagen, dieses Jahr ist ein bisschen teurer geworden, weil wir haben ja die ganzen alten Thin Clients rausgeworfen. Das heißt, dummes Jahr zum Anfangen. Bring your own device ist eins der nächsten Themen. Habe ich mich 2002 noch nicht damit befassen müssen. Das heißt, es gibt immer mehr wunderschöne Commodities, Geräte, die halt von mir nicht mehr administriert werden, weil es der Benutzer selber macht. Und es gibt einen ganz großen Druck, was diese Geräte betrifft. Von Stadträten, von Dienstleistern, alle möglichen. Dann werden auch Sachen in irgendwelche Autos eingebaut. Das heißt, da ist dann GPS-Gerät drin, was alles mitträgt, wann zum Beispiel unser Schnee-Unimog die Schaufel hochhebt und wann er so runter tut und was da alles so geschieht. Ich muss diese Geräte irgendwie alle ins System lassen. Es geht gar nicht anders. Und wir müssen Daten von diesen Geräten kriegen. Wir müssen mit diesen Geräten zusammenarbeiten. Was unser System betrifft, das müssen wir natürlich auch irgendwann mal nach außen öffnen. Und das sehe ich eben als ganz, ganz schwierige Situation. Und da wir uns im Terminal-Server-Betrieb schon befinden, kann ich mir auch nichts anderes vorstellen als ein komplettes Display, welches eben komplett verschlüsselt mit Mehrpunkt-Authentifikation an solche Geräte weitergeliefert wird, ist für uns momentan noch Tabusache, solange die Geschäftsleitung hinter uns steht. Aber der Druck ist schon wirklich sehr, sehr groß. Das muss man wirklich sagen. Ja, dann hat man auch noch die Möglichkeit, seine Daten in die Wolken zu werfen und zu schauen, wie sie davonziehen. Wenn man mal so einfach Dropbox sperrt, da merkt man schon, was passiert. Wir haben ja nicht nur unsere eigenen Leute im Rathaus, die sozusagen hier unter direkter Fuchtel vor mir stehen. Wir haben auch sowas wie Kindergarten, wir haben sowas wie unser Krankenhaus, unsere Altmühltherme, Stadtwerke, die die Philosophie Linux nicht teilen. Es ist ein komplettes Linux-Netzwerk, Windows-Netzwerk. Und da muss man wirklich sagen, es ist eine Abhängigkeit schon jetzt da. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen eben genannte Devices, die zum Beispiel sagen, okay, die Tracks, wo ein Auto gefahren ist, wird nur auf einer Google Maps im Internet veröffentlicht. Fachanwendungen haben eingebaute Remote-Hilfe-Funktionen über Third-Party-Software. Immer wieder gibt es Produktvorstellungen, das heißt, jemand ist im Haus, möchte mit dem Browser irgendwo hingehen in einen fremdadministrierten Bereich. Und nicht zuletzt, was sich so abzeichnet, ist, dass auch Betriebssysteme, zumindest was die Anmeldung betrifft und Ähnliches, auch immer häufiger in diese Welt gehen. Wir können uns diesem Thema halt nicht verschließen. Ich muss aber ganz klar sagen, dieses Thema Cloud kann man auch immer noch als aktive Auswahl bezeichnen. Das heißt, wenn man hier für unsere Remote-Administration zum Beispiel den Leuten ein Portal zur Verfügung stellt, wie wir es machen, und sagen, hey, ihr kriegt keinen Auftrag von uns, wenn ihr das nicht macht, dann haben die eigentlich auch keinen größeren Nachteil, weil die können sich über ein Plugin direkt auf den Desktop jemand anderen bei uns im Haus einklinken und sie können auch helfen. Da müssen in dem Moment einfach die Dienstleister umdenken. Ich weiß nicht, wie lange man diese Haltung so haben kann. Momentan ist sie bei uns wirklich Pflicht, wegen den Daten, wegen eben unserer hoheitlichen Aufgabe. Und wegen eben auch unserer Geschäftsleitung, die mir hier in dem Bereich einfach Recht gibt. Die Zusammenarbeit ist ein Thema, was ich jetzt noch ansprechen will. Es gibt so einen schönen Spruch, nobody blames you for using, und dann kommt Punkt, 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 zum Beispiel Microsoft oder Ähnliches. Das heißt, wenn ich alles so mache wie alle anderen, dann werde ich seltenst mit dem Finger an die Wand gestupst und gesagt, du bist schuld. Das heißt, jeder versteht, okay, zu Hause läuft das auch nicht richtig. Wenn es hier nicht richtig läuft, dann ist das halt so eine Sache. Das ist so eine Geschichte. Wenn wir Fehler machen, egal was für ein Programm wir irgendwo benutzt haben, natürlich können wir uns mit Versicherungen absichern, aber wir sind der Ansprechpartner des Bürgers. Das heißt, wir haben die Verantwortung. Wenn dieses Denken irgendwann mal ankommt und ein Sachbearbeiter sich nicht durch den Versuch eines Ablassscheins, also einer Lizenz hier irgendwie freizukaufen, dann denke ich, ist es auch möglich, mal umzudenken und zu sagen, wenn ich sowieso schon selber irgendwo dafür verantwortlich bin, dann muss ich auch das Ruder in der Hand haben. Dann muss ich auch eine Möglichkeit haben, irgendwas tun zu können. Ich habe es eben gesagt, zumindest unsere Erfahrungen will ich weiterhin gerne freigeben. Was aber auch noch ein Riesenproblem ist, wo uns sehr, sehr viele Leute helfen könnten, ist ziemlich viele Softwarehersteller oder Privatleute, die sich für das Thema interessieren, wollen eigentlich auch für die Kommunen Software entwickeln und wissen nicht, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, es gibt eigentlich, zumindest in Bayern, keine offiziell einsehbaren Pflichtenhefte. Bei uns gibt es kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, das müssten wir dann eigentlich als Kommunen auch selber machen und hätten auch einen riesen Vorteil davon. Dann wäre eben mal möglich, auch sozusagen Software für Kommunen aus eigenem Antrieb zu entwickeln. Und was ich vorhin gesagt habe, Open Source würde natürlich auch eine Individualisierung für die verschiedenen Vorgaben der Kommunen ermöglichen. Das heißt, typisches Beispiel Wasserabrechnung. Das ist in jeder Kommune komplett anders, weil verschiedenste Betriebe mit beteiligt sind. Zeitweise Sachen privatisiert wurden oder auch nicht oder sonst irgendwas. Das heißt, man kann so eine Wasserabrechnung nicht einfach pauschal für alle Kommunen einfach mal regeln. Sowas muss modular möglich sein und sowas muss sozusagen auch von mehreren Leuten lösbar sein und nicht nur einer einzigen Firma. Weil die Firma sagt irgendwann wieder, gut, also für die Schnittstelle brauche ich 2 Stunden, verdiene ich so und so viel Geld, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Deswegen mein Resümee. Ich denke mal, es ist ein Beweis, wenn man so viele administrative Änderungen im Haus überlebt hat und die Leute mir immer noch nicht auf dem Kopf herumtanzen, dann funktioniert Open Source in einer Kommune. Vorteile entstehen hier eindeutig durch die Planung und Menschen, aber ganz klar in der zweiten Instanz auch durch die Lizenz. Wenn man die Möglichkeit hat, Sachen selber zu machen oder selber weiterentwickeln zu lassen, das ist schon wirklich viel wert. Die Vorurteile sind immer schwer zu knacken, allerdings mit Kommunikation kommt man hier sehr weit. Und es gibt immer noch dieses abgedroschene Wort Nachhaltigkeit. Wir erzeugen Dokumente, wir erzeugen Schreiben, wir erzeugen einen ganzen Haufen Sachen, die wir 30 Jahre aufheben müssen. Es macht keinen Sinn, diese in Programmen zu haben, die momentan so eine Lebenszeit von 7 bis 10 Jahren haben. Dann ist die Kuh gemolken und dann muss man wieder auf ein neues Produkt umsteigen, um hier irgendwo wieder die Aufgaben erfüllen zu können. Das heißt, wir müssen hier auf offene Standards setzen. Es geht nicht anders in meinen Augen. Und das ist jetzt schon seit 5 Jahren bei uns der Fall, dass egal welches Programm wir kaufen, ob offen oder nicht, der Hersteller hier dafür sorgen muss, dass das Ganze als Dokument mit Extended File Attributes getaggt, sodass wir es wiederfinden können über verschiedene Möglichkeiten wie Person, Ort, Zeitpunkt und ähnliche Geschichten, dass man das sozusagen als Dienstleister mit ausliefern muss. Ich muss sagen, es gibt ein paar Dienstleister, die haben das einfach mit Geld gemacht. Die haben gesagt, okay, ja, dann behaltet ihr halt den Betrag X ein und wir haben unseren Auftrag halt nicht erfüllt. Es gibt aber auch andere Dienstleister, die das inzwischen sogar als Vorteil für sich erkannt haben und das Ganze inzwischen bewerben. Das heißt, nicht nur in den vergangenen 10 Jahren, auch in den nächsten 20 Jahren muss alles das, was wir tun, irgendwie Sinn machen in der EDV. Früher war das einfach, weil ob man Leitsordner oder einen Herleitsordner genommen hat, das war eigentlich egal. Jetzt schafft man sich Abhängigkeiten, legt man die Daten in die Cloud, wird es vielleicht noch schwieriger zu sagen, wie lange dieser Cloud-Service läuft, sind ja auch schon ein paar inzwischen gekündigt worden, die es nicht mehr gibt. Das heißt, wir müssen miteinander reden. Es geht nicht, dass eine Kommune hier alles alleine macht. Das ist eine berechtigte Kritik, die wir hier irgendwo uns auch annehmen müssen. Und die Lösungen können, glaube ich, auch nur in der Kommunikation mit Bürgern und auch Interessierten entstehen. Das waren meine Folien. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe neben meiner Arbeit bei der Stadt Reuchtingen noch ein Open-Source-Projekt. Das ist hier unten auch ausgestellt. Das ist der Terminal Server X2Go. Das heißt, ich bin an dem Stand Freitag und Samstag zum Beispiel noch zu finden, heute auch nochmal. Und wer da Fragen hat, kann auch gerne vorbeischauen. Ist bestimmt auch ein interessantes Projekt. Ich stehe jetzt, weil ich mir gedacht habe, ich mache ein bisschen früher fertig, deswegen war ich so schnell beim Reden, für Fragen zur Verfügung oder natürlich auch für Anekdoten, wenn niemand sich traut.
Mittel haben Sie im Vergleich zur alten, zum alten Konstrukt eingespart können? War das irgendwie messbar?
Das war messbar für 4 Jahre. Wir haben das für 4 Jahre für eine Total Cost of Ownership für unseren Kämmerer mitgeschrieben. Ganz genau, sehr, sehr detailliert, weil das aber auch ein Aufwand war. Das heißt, das musste ja auch berechnet werden für unsere Kosten, die wir so täglich haben. Ist das nach 4 Jahren abgebrochen worden. Nach 4 Jahren hat sich, wie gesagt, herauskristallisiert, dass wir 1/4 der Investitionen gespart haben. Die Beträge gibt es auch. Es gab mal einen Survey, den wir ins Netz gestellt haben, wie zufrieden die Leute mit der Installation sind. Da waren auch die Beträge drin. Ich habe es momentan aber nicht dabei. Das heißt, das kann man sich auch mal anschauen. Wie gesagt, hauptsächlich eigentlich durch die Zentralisierung auf Thin Clients geschuldet, muss man schon ganz ehrlich sagen, weniger jetzt auf Lizenzeinsparung. Allerdings für die Zukunft, wie gesagt, jetzt schon ein sehr großes Thema.
Sie haben gesagt, Thin Clients nach 9 Jahren ausgemustert.
Ja.
Ich habe jetzt nicht richtig verstanden, ersetzt durch andere neue.
Ja. Ersetzt durch generische Thin Clients, das heißt, jetzt ist es egal von welchem Hersteller. Gebootet über Pixie, das heißt kein eigenes Betriebssystem, werden über einen DHCP-Server verwaltet und man kann auch an diesen System Notebooks, die wir konfiguriert haben, anschließen und solche Geschichten. Also vorher Sunray, das heißt das System war in sich geschlossen, das heißt mit den Karten konnte man sich auch nur an Sunray-Stationen anmelden. Und jetzt kann man sich an allem, was irgendwie an dem Netz ist, mit Karte anmelden und seinen Desktop mitnehmen. Ich habe Bedenken wegen Daten, aber nicht wegen Open Data. Also ich habe Bedenken zum Beispiel für die Regeldateien unserer Kläranlage. Wenn man das alles falsch zusammenmixt, kann man eine Explosion erzeugen. Ich habe Probleme mit Daten, die jetzt zum Beispiel personenbezogene Daten sind. Aber das hat mit Open Data nichts zu tun, weil das sind ja Sachen, personenbezogene Daten, die würden wir nie nach außen geben. Aber alle Infrastrukturdaten, die wollen wir gerne nach außen geben, sobald wir es können. Das ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Und ich muss sagen, das ist gewollt von unserer Geschäftsführung. Die Politik ist aber am Reden. Ich sage es mal so, wir haben in unserem Stadtrat keinen Piraten. Das ist vielleicht auch etwas, was man braucht, um sowas noch mehr voranzutreiben. Aber die Stadtverwaltung selber ist eigentlich auch an Partizipation eben auf Bürgerebene interessiert, muss man ganz klar sagen. Es gibt jetzt auch schon die ersten Veranstaltungen, wo man sich als Bürger einbringen kann, allerdings noch nicht eben live an der Politik mitwirken. Also das ist eine Geschichte, ich bin Sachbearbeiter. Also ich habe da mein Herz auf beiden Seiten, das heißt, ich habe ja auch meine Position, aber Ich sehe das einfach wie immer, ein Tool allein hilft nicht, man braucht Inhalte. Und wenn die Stadtverwaltung hier was zur Abstimmung gibt, ganz klar, das auch promotet, dann glaube ich, ist das Tool auch gefüllt, dann erfüllt es seine Aufgabe. Ich glaube wirklich, man braucht Inhalte. Das ist wie eine Webseite, das ist wie sonst was, wenn da nichts drinsteht. Ich glaube, aus sich selber heraus braucht man schon einen sehr, sehr großen Einwohnerstamm, wie jetzt München oder ähnliches, wo sowas von sich aus entsteht. Ich glaube, sonst muss es die Kommune selber initiieren. Aber die Tools, da nehme ich gerne meine Karte mit, weil das ist wichtig, dass wir einfach wissen, was es auf dem Markt gibt. Das kann für uns interessant werden. Ja.
Sie haben dargelegt, wie Sie Open-Source-Software verwenden und damit Geld sparen einerseits und wie Sie aber seit langer Zeit Archivierbarkeit von Daten.
sehr viel Interesse international. Also ich habe wegen unserem System und unseren Ideen schöne Reisen machen können, muss man sagen. Das heißt, international ist da sehr viel Interesse da, gerade in Staaten, die auch nicht so viel Mittel zur Verfügung haben. In Bayern selber ist es am allerwenigsten, ich bin häufiger in Baden-Württemberg. Da ist es auch eine Landesinitiative, dass man mehr Open-Source-Software einsetzt. Und es kommen immer wieder Anfragen rein. Was ich für Bayern sagen muss, ist es häufig so, entweder die Politik will und die Stadt will dann nicht oder umgekehrt. Ich weiß nicht, wir haben in Bayern eigentlich einen riesen Vorteil. Wir haben kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, wir können wirklich tun und lassen, was wir wollen. Eigentlich der ideale Nährboden. Und ich verstehe es meistens nicht, warum hier eigentlich nichts entsteht. Sage ich mal ganz klar so. Also je näher an uns dran, desto weniger Nachfrage, kurz gesagt. Gut, dann würde ich mal einen Platz räumen, weil... Kommt da noch jemand?